Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Sonja, ich werde hier heute die Moderation machen. Ich werde euch jetzt erstmal die Veranstaltung vorstellen, den Ablauf und die Referentin. Also zum Ablauf. Alle werden hier ein 10-minütiges Referat halten. Das wird den jeweils eigenen Queer-Begriff beinhalten, plus einen Schwerpunkt. Diese Schwerpunkte bestehen aus dieser klassischen Trias von Race, Class und Gender, die ja nicht erschöpfend den Queer-Begriff behandeln, aber trotzdem ja, das ist, was man so als erstes einem vielleicht einfällt, diese drei Begriffe. Ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt hier mal drei unterschiedliche Begriffe haben. Also vielleicht kriegen wir es ja auch hin, diese Aspekte dann noch zusammenzubringen. Wie unterscheiden die sich oder wie gehören die notwendig zusammen vielleicht? Nach diesen Input-Referaten wird es erstmal so eine kleine echte Podiumsdiskussion geben sozusagen, also die Gelegenheit hier für die Referentinnen, sich noch untereinander auszutauschen, vielleicht auch schon ein kleines Streitgespräch zu führen oder zumindest vielleicht Differenzen aufzuzeigen von unterschiedlichen Ansätzen, was queer bedeuten kann und soll oder ob queer wirklich so ein breites Label sein soll, dass darunter alles fassbar sein muss. Danach werden wir das Podium öffnen. Für all eure Fragen, Kommentare, Anregungen und so weiter. Ich mache das jetzt mal eher so chronologisch, wie die Referentinnen sprechen werden. Und zwar ist hier in der Mitte sitzt Franziska Rauchhut. Sie wird queer mit dem Schwerpunkt auf den Aspekt Gender vorstellen. Franziska ist seit 15 Jahren in verschiedenen Frauen-, Lesben- und queerpolitischen Bezügen in Berlin aktiv und arbeitet auch an der Uni in den Gender and Queer Studies. Dort schreibt sie auch gerade ihre Doktorarbeit zum Thema Repolitisierung von Cultural Gender and Queer Studies im deutschsprachigen Raum. Sie hat auch verschiedene Bücher veröffentlicht, ich würde die jetzt nicht einzeln nennen, hier sind im Internet auf jeden Fall zu finden. Also zu allen drei Referentinnen findet man auch was im Internet, wenn einen noch mehr Informationen interessieren. Oder die werden ja vielleicht auch noch länger hier sein, dass auch ein persönliches Gespräch dann noch möglich ist. Direkt hier zu meiner Linken sitzt Du Gerbig. Sie wird queer in Verbindung mit dem Begriff Class präsentieren. Du ist Diplomsoziologin aus Hamburg. Ihr Schwerpunkt während des Studiums und auch danach sind queere Theorien und politische Praxen. Hier arbeitet sie in verschiedenen Themenfeldern, also neben Antiheteronormativität und Antirassismus beschäftigt sie sich auch mit der Verbindung von Queer und Disability Studies und sucht hier nach Bündnisstrategien und Praxisansätzen. Du ist seit 2006 Mitglied der AG Queer Studies in Hamburg und Gründungsmitglied des seit Februar diesen Jahres bestehenden Arbeitskreis Antira an der Uni Hamburg. Genau. Und schließlich ganz links Nadine Lansch, die auf Race als den dritten Aspekt der Trier eingehen wird. Nadine studiert Gender and Diversity in Berlin und auch sie ist in feministischen, queer- und gendertheoretischen Kreisen und anderweitig herrschaftskritischen Kreisen unterwegs. Seit vergangenem Jahr schreibt sie auch für das feministische Gemeinschaftsblog Mädchenmannschaft. Und sie ist Mitorganisatorin des Slutwalks in Berlin, der, soweit ich weiß, am 13. August dieses Jahr stattfinden wird. So, meine kleine Vorrede ist jetzt vorbei. Ich übergebe jetzt an Franziska für ihr Input-Referat.
Ja, vielen Dank, Sonja. Vielen Dank auch für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und bevor ich ganz kurz eingehen werde auf die Verquickung von Queer und Gender, möchte ich euch eine kurze Definition meines Queer-Begriffs geben, sodass ihr wisst, womit ihr es sozusagen zu tun habt. Ja, der Begriff erfährt ja ganz unterschiedliche Verwendungen, Definitionen in ganz vielfältigen Szenen, in Bewegungen, in Theorien. Da wird queer zum einen als Herrschaftskritik gelesen oder aber auch als der Inbegriff für Neoliberalismus, queer als ein Synonym für schwul in bestimmten Szenen oder für lesbisch-schwul in anderen Theorieausformungen, anderen Szenen läuft queer natürlich irgendwie als Marker für Identitätskritik. Also so verschieden und so weit können Queer-Begriffe auseinandergehen. Für den deutschsprachigen Raum ist es nochmal viel, viel schwieriger, den Queer-Begriff hier irgendwie einzusortieren, weil seine ganze Konnotation von dem seltsamen, perversen, devianten, ja, in dem Wort queer im Deutschen gar nicht verstehbar ist, sodass es ja auch schon Bestrebungen gab, das Wort oder den Begriff auch für eine politische Bewegung zu ersetzen, vielleicht durch das Wort pervers, die Bewegung vielleicht nochmal zu politisieren und auch einfach auch nochmal auf so eine bestimmte Schlagkraft hinzuweisen. Ja, mein Verständnis von queer ist eigentlich, dass ich queer als einen politischen Kampfbegriff, als einen dezidiert politischen Kampfbegriff verstehe, einer, der nicht spezifizierbar ist. Das heißt also, es muss einer sein, der sich nach Kontexten und nach Zeit und aber auch nach den Menschen, die sich unter ihm assoziieren, mit ihm assoziieren wollen, auch immer verändern kann. Einer, der ganz klar Herrschafts- und Normativitätskritik ausdrückt. Und so sehe ich Queer Theory auch als eine wissenschaftliche Frageperspektive, die immer auf intersektionelle Unterdrückungsverhältnisse hinwirkt. Insofern ist also die Kurzform oder so eine Kurzfassung queer als schwul-lesbisch zu lesen, wäre nicht die Intention meiner Queer-Begriffverwendung, sondern vielmehr die Intervention, die queer anbieten kann in so Dichotomien wie männlich, weiblich, hetero, homo und auch das Verweisen auf ganz marginalisierte Positionen von Sexualität und Geschlecht wie Transsexualität, Transgender, Intersexualität und viele, viele andere. Ja, ausgehend von meinem Verständnis jetzt sozusagen von Queer Theory möchte ich euch jetzt ganz kurz einige zentrale Aspekte der Queer Theory nochmal vorstellen, auf deren Grundlage ich Queering Gender als eine politische Handlungsoption darstellen möchte oder auch erklären möchte, wie das vielleicht denkbar werden kann. Ich werde das tun am Beispiel der heterosexuellen Matrix und werde da ganz allgemein nochmal die Kategorie Gender einordnen, werde etwas sagen zum Verhältnis von Sex, Gender und Begehren und zum Begriff der Heteronormativität und zum System der Zweigeschlechtlichkeit. Queer Theory fokussiert die soziale und die kulturelle Konstruktion von Sexualität und Geschlecht und ihre Verwobenheit in gesamtgesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Und die feministische Theoretikerin Gayle Rubin war eine der ersten, oder beziehungsweise eigentlich war es die erste, die von einem Sex-Gender-System schon in den 70er Jahren, nämlich genau 1975, sprach und das biologische Geschlecht, also Sex, als ein durch ein soziales Geschlecht, nämlich Gender, kulturell überformtes, diskutierte oder zur Diskussion stellte. Und Judith Butler nahm dann diese These von Gayle Rubin später auf, also viel, viel später wohlgemerkt, stellte dann die These auf, dass erstens sowohl Sex als auch Gender kulturell hergestellt sind und heterosexistisch geprägt, ganz wichtig, und dass die Geschlechternormen Sexualität ganz oft mit Fortpflanzung koppeln und dass Begehren immer heterosexuell sein soll nach diesen Normen und Gender ganz oft nur als entweder männlich oder weiblich, also binär gelesen wird. Und Butler konkretisierte quasi diese Kritik an der sogenannten heterosexuellen Matrix, einer Matrix, wie sie sagt, der Intelligibilität, also das, was verstehbar ist in der Gesellschaft. Und diese Matrix entwirft entlang eines Musters von Sex, Gender und Desire, also biologischem Geschlecht, sozialem Geschlecht und Begehren. Vielleicht kann ich an der Stelle noch sagen, oft wird in diese Trias auch noch der Begriff der Identität mit eingeflochten. Also dann ist es Sex, Gender, Desire, Identity. Diese Kategorien sollen normkonform sich überschneiden oder eben kohärent aufeinander aufbauen. Sozusagen. Das ist sozusagen die These, nach der Gender, Sex und Begehren in dieser Gesellschaft gelesen werden können. Butler versucht mit der heterosexuellen Matrix uns zu zeigen, wie sozusagen Geschlecht natürlich konstruiert wird, also als natürlich konstruiert wird. Ein Beispiel wäre ein männlicher Körper, der wird normalerweise so assoziiert mit einem, normalerweise auch wieder in Anführungszeichen, mit einem männlichen sozialen Verhalten oder männlicher Kleidung und erfordert dann ein heterosexuelles Begehren, also das nach einer Frau. Das wäre sozusagen eine intelligible, also eine sozial verstehbare Identität, Abweichend davon wäre zum Beispiel ein biologisch nicht eindeutig zuordnbarer Körper, der ein männliches soziales Geschlecht aufweist und ein lesbisches Begehren. Ja, also das wäre eine nicht denkbare, eine unerlaubte Identitätsposition und das sind so die sogenannten Abjekte, die Verworfenen, die Verwerflichen, wo Brüche lesbar werden, wo es aber auch sozusagen Interventionsmöglichkeiten gibt in Normierungsprozesse. Die scheinen hier quasi dann schon auf. Also wir können festhalten, Butler entlarvt mit dieser Kritik an der heterosexuellen Matrix erstens die Heterosexualität als ein Herrschaftssystem, zweitens Körper und ihr Verhältnis zueinander werden normiert und diese aufgezwungene Ordnung wird als der natürliche Grundzustand dann legitimiert. Drittens, Gender ist in diesem System immer binär gedacht und die Zweigeschlechtlichkeit bleibt das alleinige Bezugssystem. Und besonders interessant sind hier eben die Verworfenen, die anderen, die Objekte, die die Brüche in dieser Kohärenz symbolisieren. Und damit komme ich quasi zum Queering Gender, nämlich zu der Suche nach Strategien in den Gender- und Queer-Studies, wie man einer normativen Fixierung von Geschlecht entgehen kann. Und da gibt es viele Vorschläge, ich habe drei mitgebracht. Die erste Strategie wäre die Auflösung von Geschlecht, die zweite die Vervielfältigung von Geschlecht und die dritte die Veruneindeutigung. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz nur durchgehen, was so die Vorteile und Nachteile dieser Strategien wären. Ne? Also, Vervielfältigung. Der Vorteil wäre natürlich, aus einem binären Zweigeschlechtersystem ausbrechen zu können. Der Nachteil ist, auch hier entstehen natürlich immer wieder neue Hierarchisierungen. Also wenn in der feministischen Soziologie von einem System der 37 Geschlechter gesprochen wird, dann ist es zwar schön zu sehen, okay, es kann viel, viel mehr Geschlechter geben als nur zwei, aber auch in diesen 37 sind natürlich Hierarchien eingelassen und es wird immer 36 geben, die noch ganz okay sind und eins, was eben das Perverse ist und was ganz, ganz unten in der Skala steht. Das löst sich also hier nicht auf. Die Auflösung der Geschlechter. Der Vorteil wäre, wir bräuchten keine Markierung mehr und wir könnten damit sozusagen Diskriminierung entgehen, wenn wir Geschlecht auflösen würden. Der Nachteil wäre, das ist absolut schwierig und es ist auch politisch schwierig, weil erstens, Geschlecht ist eine der zentralsten Kategorien in unserem sozialen Denken. Das heißt, wir werden immer wieder damit konfrontiert werden. Und zweitens, die Auflösung birgt auch die Gefahr, dass die analytisch herrschaftskritische Funktion der Kategorie Geschlecht und Gender dann verloren geht und wir überhaupt kein Mittel mehr haben, gegen Sexismus oder Heteronormativität vorzugehen. So, und dagegen, gegen sozusagen diese beiden Strategien, Vervielfältigung und Auflösung, setzen zum Beispiel die Queer Studies, die Strategie der Veruneindeutigung nach Anke Engel. Und das würde bedeuten, einer Markierung einfach zu entgehen, ja, wenn sie erwartet wird. Also zum Beispiel Vornamen uneindeutig, geschlechtsneutral zu gestalten, zu wählen, Geschlecht einfach nicht anzugeben, sei es in Fragebögen, sei es in der Anrede auch, also Frau, Mann, ja, das einfach wegzulassen und es dadurch flexibel zu halten. Ja, soweit vielleicht erstmal zu den Strategien von Queering Gender. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal festzuhalten, dass Queer nie nur ein, weil ich jetzt ganz viel von Gender gesprochen habe, nie nur ein Unterdrückungsverhältnis kritisiert, also zum Beispiel im Sexismus oder Heteronormativität, sondern dass es sich immer um eine mehrdimensionale Normierungs- und Herrschaftskritik mit Queer handelt und handeln muss auch. Und Queer geht es eben darum, zu untersuchen, wie Verfahren zur Herstellung von auch Heteronormativität, aber auch nur Normativität in politischen und in kulturellen Praktiken, in Ethnozentrismen, in neoliberalen Verhältnissen funktionieren, aber eben auch zum Beispiel darauf zu schauen, wie die Ökonomie des heteronormativen Begehrens ihr potenziell widerständiges Andere, und darüber können wir vielleicht später nochmal reden, immer schon auch mitkonstituiert und was das für uns dann für Handlungsmöglichkeiten, Handlungsmacht und Widerstand bedeutet. Vielen Dank.
Ja, ich würde jetzt erstmal fragen, ob es Verständnisfragen gibt oder Nachfragen. Ich würde jetzt vielleicht noch mal kurz
wiederholen, es geht um die Frage, was Intersektionalität ist, also den Begriff nochmal zu erklären.
Okay, also Intersektionalität ist, also jetzt machen wir kurz theoretisch und dann nochmal vielleicht nochmal praktisch politisch, ein Konzept, was eigentlich schon in den 80er Jahren, in den 70er Jahren in antirassistischen, feministischen Kontexten entwickelt worden ist, um einen Zugang zu haben zu Mehrfachdiskriminierung. Und also der Begriff sagt es schon, es geht um Unterdrückungsverhältnisse, die sich überkreuzen, na, die miteinander interagieren, um auch zum Beispiel von dieser Intersektion, also dass sie sich nur überkreuzen und dann wieder auseinandergehen, wegzukommen, gibt es auch in der Theoriedebatte einen großen Streit. Soll man sagen Intersektionalität oder soll man sagen Interdependenzforschung? Interdependenz hätte zum Beispiel, also dieser Interdependenzbegriff wird viel stärker in der Queer Theory benutzt oder von queeren Forscherinnen, die sagen, es geht mehr um die Verwobenheit der Machtverhältnisse, die alle gemeinsam angucken zu können und nicht zu behaupten, dass sie sich an einem Punkt wieder entflechten könnten. Und das ist so ein zentrales Paradigma geworden der letzten 5 Jahre. Es gab einen riesen Hype um Intersektionalität, der ist jetzt eigentlich auch schon durch, aber okay, wer hip sein wollte, der musste das thematisieren. oder die. Und du kannst es nachlesen bei Katharina Walgenbach oder bei Gabi Winker oder Nina Diegele oder auch bei Kimberly Crenshaw, die eher frühere Texte zur Intersektionalität geschrieben hat. Reicht das vielleicht erstmal?
Keine weiteren Fragen? Dann übergebe ich erstmal an Do.
Ja, also auch von mir vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an Franziska, weil du hast schon so viel vorgelegt, dass ich jetzt irgendwie kaum noch viel zu meinem Queer-Begriff sage. Ich möchte es aber trotzdem noch mal kurz aufgreifen. Du hattest schon stark gemacht, dass es um eine Politisierung geht und das wäre eigentlich auch mein Punkt gewesen. Also zu sagen, dass Queer für mich eben nicht bedeutet schwul-lesbische Partypolitik und dass ich wichtig finde, dass wir ihn, wenn wir ihn brauchen wollen in Deutschland, dann auch nicht mit dieser Ursprungsnarrative von der Act-Up-Bewegung füllen können, weil es die hier so nicht gab, sondern dass ich es dann wichtig finde, auf Strategien zu gucken, auf Aktionen zu gucken, die in Deutschland für queer stehen können oder die den Begriff politisch hier mit Inhalt füllen. Und da fällt mir als erstes natürlich der transgeniale CSD in Berlin ein. Da fällt mir aber unter anderem auch ein, wie eine Transgender-Bewegung sich auch entwickelt hat in den letzten 10 Jahren in Deutschland, auch im theoretischen Kontext, dass zum Beispiel jetzt auch wieder mehr Femme-Bücher und Femme-Kultur so langsam sich wieder ein bisschen mehr zeigt. Ich finde aber queer vor allem wichtig als Interventionsstrategie in so konkrete schwierige Ereignisse. Und ich wurde ja schon vorgestellt als Mitglied der Queer AG und ich würde es gerne auch da nochmal an einem Beispiel plastisch machen. Also die Queer AG hat zum Beispiel, als es im Stadtteil St. Georg in Hamburg stark darum ging, schwulen Bäscher oder die immer böse gegen die Schwulen sind, so den Migranten zuzuschieben. Dann haben wir eine Podiumsdiskussion dazu gemacht und das mit Georg Klauder, der euch vielleicht auch ein Begriff ist, irgendwie gefüllt und mit Leuten von Ragazza, die dort vor Ort mit Sexarbeiterinnen Drogenarbeit machen und versucht da rein zu intervenieren. Oder im Februar zum Beispiel, als dieser rassistische Asta-Film erschienen ist, dieser Imagefilm, den die rausgebracht haben, dann war die Queer AG auch vor Ort dabei und hat gestört. Und im März war dann so ein Kongress der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie in Hamburg, die ja verantwortlich sind für diese Zuschneidungspraxen an intersexuellen Kindern. Da war die Queer AG auch dabei vor Ort, um zu stören. Und das nur mal so als Beispiele für mögliche Interventionen, die wir als Queer AG total wichtig finden und unter dem Begriff politisch quasi queer fassen würden. Und dann sind wir wieder bei der Weite des Begriffs angekommen, was alles möglich ist. Allerdings gestern in einem Gespräch mit jemandem aus dem Queer-Referat in Hamburg gesprochen, das nun inhaltlich nicht wirklich auf der gleichen Linie liegt wie die Queer AG. Und er hat mir dann aus so einer Brustton der Überzeugung entgegengeschmettert, queer ist ja Race und Class und Gender. Und dann dachte ich so, nee, das ist es nicht automatisch, sondern wir müssen es dazu machen. Wir müssen immer wieder daran arbeiten, den Begriff auch so füllen zu können und ihn für so eine politische Interventionsstrategie auch offen zu halten und immer wieder neu zu besetzen und neu auszuhandeln sozusagen. Denn was ich total wichtig finde und was ich auch das Affirmative oder Affektive an dem Queer-Begriff finde, ist diese generelle Abweisung oder Zurückweisung von Normativität, die sich eben nicht nur auf Sex und Gender bezieht, sondern die Normativität als Ganzes angreift, und darin liegt eine ganz starke Herrschaftskritik. Und das finde ich, dass mit so einer Grundeinstellung der Normenhinterfragung, der Hinterfragung von Herrschaft, darin liegt für mich so die Kraft des Queer-Begriffes, auf den ich mich gern beziehen würde. Ich setze dann auch ab und zu gerne nochmal das feministisch, also queer-feministisch dazu, weil ich finde, dass es einen sehr bösen Backlash auf Feminismus gibt, der mir als Lehrbeauftragte auch in der Uni begegnet, und ich finde es super unangenehm, wenn Studierende, nachdem ich 4 Monate lang alles gegendert habe, was ich so sage, und das ich so gedacht habe, die ertragen das gerade so, die finden das aber bestimmt nicht gut, dann hinterher zu mir kommen und sagen, muss ich in meiner schriftlichen Arbeit eigentlich auch gendern? Dann denke ich so ein bisschen, ja, also Feminismus im Queer ist mir auch total wichtig und muss immer wieder mal so mitgebracht werden, weil es war auch eine Frau, die das fragte, und ich war relativ schockiert. Gut, ich bin ja aber eigentlich eingeladen, um so zu erzählen, was Queer denn für Ökonomiekritik machen kann oder was das heißen kann. Und ich denke, dass auch da der wichtigste Ansatzpunkt ist, den Franziska genannt hat, nämlich die Zurückweisung von Dichotomien. Ich finde, und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass das nicht meine Arbeit alleine ist. Ich habe das zusammen mit Katrin Ganz erarbeitet, das Thema, die heute leider nicht hier sein kann, die ich jetzt aber gerne in einem Wir mal mitführen möchte, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, dass das jetzt auf meinem Mist only gewachsen ist. So. Also uns ist beiden aufgefallen, wie sehr diese Abarbeitung oder Beschäftigung mit Kapitalismus genau in diese Dichotomien greift. Also dass dann gerne so Sachen gegenübergestellt werden wie, es gibt ja entweder nur Kapitalismus oder Kommunismus, es gibt da die Beherrschten und da die Beherrscher, und dann gibt es natürlich noch diesen total schwammigen Begriff des Proletariats gegen das Bürgertum. Also wir finden, dass es auch da wichtig ist, diese binäre Logik zurückzuweisen und zu hinterfragen. Denn ganz im Ernst, wo gibt es das in der Reihe? Form. Also wenn wir uns irgendwie unsere gelebten Praxen ansehen, dann ist es häufig eben einfach viel diverser als das. Und deswegen fanden wir in dem ganzen Ökonomie-Thema nicht die Frage wichtig, Revolution oder Reform, weil wir schon immer so ein bisschen skeptisch waren, wer soll denn diese Revolution machen, vor welchem Hintergrund, mit welchem Ziel und was kommt dann am Ende dabei raus? Das ist ja alles immer so sehr utopisch und auch recht schwammig gedacht. Und wir dachten, wichtig ist es eigentlich, da anzufangen, wo wir stehen. Also eigentlich bei einer Analyse der gegenwärtigen Verhältnisse, die, finde ich, durch diese dichotomen Begriffe überhaupt nicht mehr greifbar sind. Und dahin zu gucken, wie sich die momentanen Produktionsmodi eigentlich total divers gestalten und wie so eine Ökonomisierung durch den Neoliberalismus durch alle Lebensbereiche läuft sozusagen. Und wir fanden das eigentlich da wichtig, sowohl darauf hinzuweisen, wie gut sich Queer für Werbung und Marketing auch eignet. Also wir hatten dann bei unserer Präsentation eine schöne Folie mit einem Transgender, beziehungsweise einer Person, die sehr weiblich aufgemacht war, und der Text dazu war, ich benutze den Silk-Epilierer, weil als Frau bin ich ja so empfindlich. Und insofern ist uns natürlich klar, wie gut Queer auch mit so neoliberalen, marktlogischen Verwertungsstrategien zusammengeht, aber dennoch ist nicht, also was ist, wie ungreifbar ist Subversion manchmal? Also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wir haben ja diesen tollen Unipräsidenten Lenzen bekommen von Berlin nach Hamburg, und der hat dann, als er gehört hat, der Senat will jetzt sparen, hat er das Büro für ungewöhnliche Maßnahmen, das es mal sich in Berlin gebildet hat, einfach so nach Hamburg importiert und den Studierenden verordnet, um jetzt Protest zu machen. Also das meine ich jetzt mit Subversion, kann halt auch einfach schnell von Amtsträgern oder von Regierenden für sich genutzt werden. Und deswegen glaube ich, langer Bogen, dass wir mit Interventionsstrategien auch in der Ökonomie viel kontextueller arbeiten müssen. Also wir müssen uns Bereiche, in die wir intervenieren wollen, genau anschauen, also wirklich tief reingucken, was geht da wirklich vor sich. Und dann fällt mir als erstes immer auf, wie schnell die globale Arbeitsteilung und der Reichtum in Deutschland, der auf postkolonialen Strukturen, auf kolonialen Strukturen beruht, auch aus dem Blick gerät. Deswegen denke ich, dass queerende Strategien und Handlungsmöglichkeiten, also wir können uns dieser neoliberalen Folie nicht entziehen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir sind jetzt queer, nehmen uns aus der heutigen Gesellschaft raus, versetzen uns in etwas anderes und machen dann unliberales Zeug. Also das ist für mich einfach so ein bisschen not real. Und Katrin sieht es ähnlich. Und wir haben uns dann überlegt, dann ist es doch eher die Frage, wenn wir vor dieser Folie arbeiten müssen, wie kann queer dann innerhalb so einer neoliberalen Rationalität Brüche produzieren? Also wo kann man diese Bilder aufgreifen und so damit brechen, dass eine Interventionsstrategie daraus werden kann? Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist zu sagen, und das war uns total wichtig, bei den eigenen Praxen zu gucken. Also auch zu gucken, wo beteiligen wir uns an Ausbeutung? Wo arbeiten wir gegen Ausbeutung? Wie können wir das hinkriegen? Wenn wir unser Äpfelchen kaufen, dann wissen wir einfach, das Ding ist in China zusammengeschraubt. Und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Da beteiligen wir uns alle an der Ausbeutung, an der globalen Arbeitsteilung. Und ich habe immer das Problem mit so klassischen marxistischen Leuten, die schauen dann gerne so aufs System und dann müssen sie sich nicht mehr mit ihren eigenen Praxen auseinandersetzen. Und ich würde es gerne umkehren. Ich würde gerne sagen, lasst uns bei unseren Praxen gucken, wo wir was ändern können. Und die Konsumtion spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Und die letzte wichtige Frage finde ich, die Möglichkeit nach Erweiterung von Handlungsfähigkeit zu gucken für viele Leute und nicht einfach nur für die eine selbst irgendwas zu erreichen für kurze Zeit. Und dabei darauf zu achten, dass unsere eigenen Interventionsstrategien Ausschlüsse produzieren. Und da muss man wenigstens, ich würde mal sagen, das Rückgrat haben, das zu betrachten und das zu berücksichtigen und zu gucken, wo sind unsere Praxen ausschließend. So, das wäre die dritte wichtige Frage. Jetzt habe ich das Ganze sehr auf so einem theoretischen Level gemacht. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zur Queer-AG zurück. Wir haben ja auch so diese, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die Jenseits der Geschlechtergrenzen ist eine Vorlesungsreihe, die wir von der Queer-AG aus schon ganz lange organisieren. Wir machen aber auch Workshops Queer Meets Disability. Wir hatten den FAM-Workshop letzten Herbst und wir machen jetzt eine Podiumsdiskussion zu Intersexualität. Entschuldigung. Und wir brauchen dazu eigentlich ganz viel Geld. Ja, also wir wollen die Referentinnen bezahlen, wir wollen irgendwie alles Mögliche bezahlen und Geld muss her. Und wir nehmen uns zum Beispiel Geld vom rassistischen AStA und geben es bei uns aus. Und wir kriegen Geld von der gemeinsamen Kommission für Frauenförderung und geben es für unsere Sachen aus. Und da keiner in der Queer-AG so besonders scharf ist auf diese blöde Orga-Arbeit, also wo du wirklich stupide irgendwie Hotels buchst und Referentinnenkontakte aufbaust und so, machen wir das inzwischen als einen bezahlten Job. Also das ist jetzt quasi, das muss in den Geldern rausspringen, dass wir diese Orga-Arbeit bezahlen können. Und wir müssen so viel Mittel kriegen, damit wir mindestens 3 barrierefreie Veranstaltungen machen können, im Sinn von schriftgemittelt oder DGS gedolmetscht oder so. Das wäre jetzt nochmal so der eigene Umgang mit Geld, mit Kapital, mit Arbeitsverhältnissen und so weiter, wie wir es in der Queer-AG handhaben. Und es ist wichtig noch zu betonen, dass es ein ständiger Aushandlungsprozess ist. Also, dass wir immer wieder heftige Diskussionen darum haben, was muss jetzt eigentlich bezahlt werden und warum. Dann werde ich es jetzt mit Klasse recht kurz halten, weil da fange ich wieder genauso an. Der Klassenbegriff ist zu antagonistisch. Es gibt eben nicht einfach nur die Produktionsmittelbesitzerinnen und die Arbeiterklasse. Ich bin selbst in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen. Ich habe da eher reaktionäre als revolutionäre Subjekte kennengelernt und habe ein tiefes Misstrauen dagegen zu sagen, die Arbeiterklasse an sich ist das revolutionäre Subjekt. Auch da würde ich denken, es ist total wichtig, Arbeitsverhältnisse eigentlich zu analysieren entlang ihrer Prekarisierungen, die im Moment so stattfinden, und da in allen Bereichen zu gucken, wie sich das gerade ausformt. Und auch da wären dann quasi Interventionen eher kontextuell zu setzen. Also Wir haben uns dazu in den Arbeiten zu queerer Ökonomiekritik den Begriff der sexuellen Arbeit von Kuster, Baudry und Lorenz angeguckt. Und wir finden, dass in diesem weiten Arbeitsbegriff, falls euch das nicht sagt, also sexuelle Arbeit heißt nicht Sexarbeit, sondern sexuelle Arbeit heißt, dass wir überall, wo wir arbeiten, auch sogenannte Fähigkeiten, die dem Persönlichen zugeordnet werden, performen müssen. Wir müssen nett sein zu Kolleginnen, wir müssen Beziehungen aufbauen zu unseren Chefinnen. Und das geht auch so weit, dass es uns in unseren politischen Gruppen müssen wir auch sexuell arbeiten. Wir wollen ja auch gute Kontakte zu unseren Genossinnen und so weiter. Und das sieht jetzt zunächst so aus, als ob das irgendwie so eine individuelle Anforderung an Menschen wäre, aber eigentlich gibt es da ja viele Gemeinsamkeiten, weil dieser Aufwand, sich vor diesem Hintergrund zu subjektivieren, ja an alle gerichtet ist. Und wir haben den Eindruck, dass in diesem sexuellen Arbeit und diese Anforderungen an unsere Charakter, an unsere Persönlichkeit zu durchqueren, auch ein gewisses politisches Potenzial liegt. Und das wäre, glaube ich, auch so mein Punkt zu sagen, ob wir nicht daran diskutieren können, wie könnten wir zum Beispiel über sexuelle Arbeit anders mit Arbeitsverhältnissen umgehen. Und damit ist wirklich nicht nur die Lohnarbeit gemeint. Also dann ganz kurz als Beispiel zum Schluss nochmal zu mir. Also ich bin Freiberuflerin, lasse mich für die Orgaarbeit der Queer AG bezahlen, mache außerdem Lehraufträge und mein Lebensunterhalt kommt so aus ganz vielen Quellen und dabei versuche ich immer, wo ich irgendwie arbeite, auf Strategien der Entprivilegisierung zu finden.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Kurz zu meinem Queer-Begriff, also der schließt sich eigentlich an das, was Franziska und du schon gesagt haben, also Queer als herrschafts- und normkritisches Projekt, das dazu beitragen soll oder dass sich nicht nur das hierarchisch aufgeteilte Zweigeschlechtersystem anschaut und Heteronormativität unterwandern, destabilisieren und sichtbar machen will, auch überhaupt erstmal, sondern sich auch andere Dominanzverhältnisse anguckt und andere gesellschaftliche Differenzproduktionen in den Blick nimmt, dann meist über eine Kritik an Macht- und Herrschaftsstrukturen und eine Kritik an Normalisierungsdiskursen. Also so wie Do und Franziska halt auch schon ausgeführt haben, schaue ich mir an, wenn ich mit Queer arbeite, wo werden Dinge gesagt, wer spricht für wen und was wird daran ausgelassen und was ist erkennbar an den Auslassungen und an dem, was gesagt wird, also woran sind da Machtverhältnisse erkennbar. Ich arbeite jetzt seit einiger Zeit speziell mit Rassismuskritik und postkolonialer Kritik zum Queer-Begriff oder zu queeren Strategien und wollte, bevor ich ausführe, erstmal fragen, ob für alle klar ist, was postkolonial heißt oder ob es da Verständnisfragen gibt. Ich kann ganz kurz vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären, also der Begriff postkolonial kommt aus der postkolonialen Theorie. Postkoloniale TheoretikerInnen gehen davon aus, dass nicht nur ehemals kolonisierte Gebiete des globalen Südens und des Trikons Kolonialgesellschaften ausgebildet haben, sondern auch die Nationen, die diese Gebiete gewaltsam erobert haben. Und dieses postkoloniale Moment setzt sich bis in die heutige Zeit fort. Sie schauen sich nicht nur die Zeit des europäischen Imperialismus an, sondern auch, wie sich bestimmte Diskurse, die damals festgeschrieben wurden, bis in die heutige Zeit weitertragen. Das ist eine Theorierichtung, die sich vor allen Dingen so aus den Kulturwissenschaften speist, aber auch einen marxistischen Ansatz mit hat, also sich auch globale Produktionsverhältnisse und kapitalistische Ausbeutung anschaut oder wie eben noch immer Länder und Nationen ausgebeutet werden für die kapitalistische Akkumulationslogik. Und mein Blick ist quasi, wie können Rassismuskritik und postkoloniale Kritik queer befruchten? Warum ist es notwendig, queer so zu fassen, dass er antirassistisch und postkolonial informiert ist? Warum können, also auch wie beide Blickwinkel halt also notwendige, also sich queere Interventionen anschauen, queere Bündnisse anschauen, queere Theorie auch anschauen und da nochmal eine Metaperspektive einnehmen und fragen, was wird überhaupt ausgeschlossen durch queer? Oder inwiefern sind queere Interventionsstrategien dazu da, bestimmte Machtverhältnisse zu stützen? Die weiteren Ausführungen, die ich jetzt mache, ich habe kein Referat vorbereitet wie meine beiden VorrednerInnen, sondern wollte ein paar Aspekte, die sich aus Rassismuskritik und postkolonialer Kritik auf queer ergeben, zur Diskussion stellen. Wenn wir quasi diese beiden Blickwinkel anlegen an queere Theorie erstmal, war einer der Kritikpunkte, der aus dieser Richtung kam, dass Queer Theory eine sehr weiße, westlich zentrierte Theorie ist. Ich habe das gestern gerade erst erfahren, ich kann es leider nicht verifizieren, vielleicht kann Franziska dann später noch was dazu sagen, dass der Queer-Begriff zuerst sich angeeignet wurde von People of Color und AfroamerikanerInnen und Schwarzen und quasi als Queer Theory, als dieser Theoriestrang in die Wissenschaft kam, war natürlich klar, Wissenschaft, akademische Bereiche sind sehr weiß dominiert, dass diese Aneignung, diese subversive Aneignung eine andere Aneignung erfahren hat, nämlich die durch weiße Subjekte. Warum ist queer eine westliche oder westlich zentrierte Theorie? Da kommt eben aus der postkolonialen Ecke die Kritik, dass queer auch mit gewissen Dichotomien arbeitet, also alle Subjekte, die in der heteronormativen Matrix eingeschlossen werden und die ausgeschlossen werden. Dass auch da wieder ein Gegensatzpaar konstruiert wird, das auch also sich einer gewissen Hierarchisierung nicht entziehen kann. Wenn das setzt sich fort bis in bis hier nach Leipzig meinetwegen oder in Berlin habe ich das schon oft erlebt, dass wenn ich mich in queeren Räumen aufhalte, dass die Ausschlüsse dort enorm sind, die vorgenommen werden. Also wer ist wirklich queer? Wer ist nicht queer? Wer sieht queer aus? Wer äußert sich queer? Das ist ja, also es gibt meistens keine feststehenden Definitionen, aber alle, die relativ geschlechtseindeutig aussehen, sind halt nicht queer. So. Weil die sind dann meistens die bösen Cis-Männer und Cis-Frauen, also geschlechtlich eindeutige Personen oder Personen, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht in Frage gestellt wird. Und die sind dann auch automatisch heterosexuell oder begehren heterosexuell und deswegen können die nicht queer sein. Dieser Dichotomienaufbau oder die Welt einzuteilen in bipolare Kategorien, die nicht nur gegeneinander stehen, sondern auch also nicht nur links nach rechts quasi, sondern auch oben und unten. Also es gibt eine herrschende Kategorie und eine, die rausfällt, eine, die unten drunter steht. Das ist ein sehr eurozentristisches Denken, das in der abendländischen Philosophie verwurzelt ist und die ja auch gerne über komplett andere Theoriezweige, andere geografische Regionen drüber gestülpt wird. Vielleicht erinnern sich einige an Edward Said und seine Thesen zum Orientalismus, wie quasi das Abendland auf das orientalisierte andere schaut. Was ist noch Kritik an Queer als weiß und westlich? Ist einmal, was ich vorhin schon gesagt hatte, Queer als Queer Eingang gefunden hat in die Wissenschaftslandschaft. Also welche Queeren oder Werke von Queeren TheoretikerInnen werden überhaupt in den Kanon aufgenommen? Welche werden gelesen? Kann man ja schon, also lässt sich feststellen, wenn man so die Überblicksliteratur durchschaut, dass es doch meistens sehr, also sehr, meistens weiße TheoretikerInnen sind. Andere Stimmen quasi erstmal eine Weile brauchen, bis sie sich Gehör verschaffen können. Und diese Kritik, das ist wieder nur so ein weißes westliches Ding, das jetzt ganz modern ist, musste wieder geäußert werden von People of Color und von Schwarzen, mal zu gucken, ihr Queer-TheoretikerInnen, guckt doch mal, wie die Triade von Sex, Gender und Desire nicht auch mit der Kategorie Race zusammenhängt. Weil es ist unter so einem Blick eigentlich offensichtlich, dass Sex, Gender und Desire rassifiziert sind. Also es gibt andere Zuschreibungen, also es gibt unterschiedliche Zuschreibungen für weiße Männer und schwarze Männer, für weiße Frauen und schwarze Frauen. Es gibt Zuschreibungen bezüglich ihrer Körper, es gibt Zuschreibungen bezüglich ihres Begehrens. Also zum Beispiel so exotistische Vorstellungen von schwarzen Frauen als triebhaft, wild, sexuell aktiv, während weiße Frauen ja als quasi, je nachdem wie das halt gerade passt, als Hure oder Heilige dargestellt werden. Für schwarze Frauen gilt halt nur der Hurenbegriff. Die Kritik ist in der Privilegierung dieser Sex-, Gender- und Desire-Matrix in der Queer-Theorie werden andere Machtverhältnisse erstmal nicht so mit berücksichtigt oder müssen auf jeden Fall intersektional gedacht werden, also in der Verbindung mit anderen Machtverhältnissen oder interdependent in der Verwobenheit, was Franziska vorhin erklärt hat, auch sich angeschaut werden. Denn welche und wer soll letztlich mit Queer-Theorie als revolutionäre Subjekte beschrieben werden? Wer kommt überhaupt in Frage für queere Interventionsstrategien? Um welche Gruppen geht es überhaupt? So? Und wenn es auch darum geht, sich zu befreien von diesem Zwang, heterosexuell zu begehren und das gleichzeitig auch in seinem Gender erkennbar zu machen, dann kommt man quasi nicht dran vorbei, auch andere Machtmechanismen mit einzubeziehen. Gloria Anzaldúa, das ist eine, die lässt sich gar nicht so richtig zuordnen, die hat viel zu Chicana-Feminismus gemacht, aber auch zur Queer-Theorie, aber auch postkolonial, also sie wird überall reingeschmissen, wo sie gerade gebraucht wird, eine sehr vielseitige Theoretikerin. Hat an Queer Kritik geäußert und uns gesagt, der Begriff ist quasi ein Regenschirmbegriff, da er sich eigentlich jeglicher Definition entzieht, kann darunter auch alles Mögliche fallen, was sehr verwässernd wirken kann, wo es auch dazu führen kann, dass Queer sich andere Kritiken, die Kritik anderer Machtverhältnisse aneignet und unter dem Label Queer fasst. Also ganz oft wird ja in queeren Räumen immer mitgemeint, ja, wir sind auch antirassistisch unterwegs und wir gucken auch auf unsere eigene weiße Position sehr kritisch. Das ist keine Idee, die aus der Queer-Theorie stammt und es ist keine nicht selbstverständlich ist, wenn wir uns in herrschaftskritischen und queeren Räumen aufhalten. So. Es wird gern mit dazu geschrieben, weil es sollen sich alle wohlfühlen, aber wenn ich mir zum Beispiel diese Veranstaltung hier angucke, sehe ich hier nur weiße Menschen sitzen. Und wir auf dem Podium sind auch weiß. So, dass man da auch mal gucken muss, was kann noch getan werden, um Veranstaltungen, Räume und so weiter inklusiver zu gestalten. Es reicht nicht, es darauf zu schreiben, es reicht nicht zu sagen, wir bieten barrierefreie Veranstaltungen an zum Beispiel, sondern muss auch, wie soll ich das sagen, also wenn jetzt mal am Beispiel an dieser Veranstaltung, wenn hier dezidiert auch über Gender, Race und Class geredet werden soll, heißt das nicht, dass sich Nicht-Weiße davon angesprochen fühlen. So. Weil sie wissen, Queer-Veranstaltungen oder solche Veranstaltungen oder überhaupt Veranstaltungen in Deutschland sind meistens weiß dominiert. Wenn ich mich als schwarze Person, als Afrodeutsche in diese Veranstaltung begebe und vielleicht gewisse Sachen einfordere, die nicht genannt werden, dann passiert es eigentlich fast immer, dass Abwehrmechanismen passieren. Und das wissen die Menschen vielleicht schon vorher und haben dann natürlich wenig Interesse, solche Veranstaltungen zu besuchen, was sehr schade ist. Dann eine weitere Kritik oder zumindest eine Anregung, wie Rassismuskritik und postkoloniale Kritik queer befruchten kann, ist das Sichtbarmachen von Machtverhältnissen innerhalb queerer Communities sehr wichtig ist, weil wenn wir sagen, wir sind alle queer unterwegs oder wir identifizieren uns als queer, sind wir ja nicht alle gleich. So, wir gehen in diese Räume rein oder wir sind politisch aktiv als Menschen, die sozial unterschiedlich positioniert sind in der Gesellschaft. Und das auch aktiv zu thematisieren, die eigenen Privilegien zu thematisieren, ist unglaublich wichtig, um auch wirklich das anzugreifen, was zumindest unsere drei Queer-Begriffe wollen, nämlich Kritik an Macht- und Herrschaftsstrukturen und an normalisierenden Diskursen. Noch ein letzter Punkt vielleicht, im US-amerikanischen Raum gibt es seit 2003 den Begriff Queer Race. Das hat sich hier noch nicht durchgesetzt. So, wer weiß, ob das überhaupt passieren wird, um halt die Ausschlussmechanismen, die dort über Queer produziert werden, sichtbar zu machen und auch nicht-weißen Queers eine Stimme zu geben und wie Queer und Race interagieren miteinander und wer welche Bedürfnisse hat innerhalb queerer Communities oder wie diese artikuliert werden können oder wie diese unsichtbar gemacht werden können. Dafür gibt es hier noch nicht so einen Begriff, also es wird manchmal von queerer Rassifizierung gesprochen. Meint aber, soweit mein Kenntnisstand ist, ihr dürft mich gerne korrigieren, eher wie halt versucht wird von reaktionären Kräften, PolitikerInnen und bestimmten Ämtern, Institutionen, homosexuellen Rechte quasi zu instrumentalisieren, um rassistische Politiken zu rechtfertigen. Ein aktuelles Beispiel ist vielleicht die islamophobe Aufladung die islamophobe Aufladung von Diskursen um Grenzen, europäische Grenzen, wie eben versucht wird, Einwanderung und Zuwanderung, Migration von bestimmten Menschen zu verhindern, indem gesagt wird, diese sind aus dem arabischen Raum oder kommen aus islamischen Ländern, was auch immer das sein soll, und sind homophob, müssen geprüft werden. Und bitte, Schwulen- und Lesbenverbände, arbeitet mit uns zusammen, weil wir sind total homofreundlich und ihr wollt doch auch nicht, dass hier Menschen herkommen und quasi euch bedrohen. Also die Inszenierung von Europa oder von der EU als homofreundliches Subjekt, das gerne mit anderen zusammenarbeitet und sich gerne so Menschenrechte auf die Fahnen schreibt, nur um rassistische Politiken zu rechtfertigen. Auch Feministinnen sind davor nicht gefeit. So, wir erinnern uns an die leidigen Kopftuchdebatten und Alice Schwarzers aktuelles Buch. Oder das Minarettverbot in der Schweiz, das auch zustande kam, weil Feministinnen aus der Schweiz sehr dafür gestimmt haben oder es stark gemacht haben, weil sie den Islam als die patriarchale Wurzel allen Übels begreifen und Frauen keinen eigenen handelnden Subjektstatus zugestehen, die sich verhüllen. Jasbir Poir, eine queere Theoretikerin of Color, hat den Begriff des Homonationalismus geprägt, der so ähnlich ist wie queere Rassifizierung und meint eben auch, dass es international, aber also global beobachtbar ist, wie die homosexuellen Bewegungen oder die LGBT, da wird ja gerne alles irgendwie in einen Topf geschmissen, Bewegungen quasi zu so einer Bewegung wird, die sich nur noch für privilegierte, weiße, schwule Männer oder lesbische Frauen einsetzt. Stichwort Homo-Ehe ist dann also Ehe ein sehr bürgerliches Konstrukt und wie eben darüber dann versucht wird, anderes unsichtbar zu machen, auszuschließen oder eben wieder wie in Europa beobachtbar rassistische Politiken zu rechtfertigen. Ja, jetzt bin ich fertig.
Wenn es dann jetzt erstmal keine Verständnisfragen gibt, würde ich jetzt erstmal hier die Gelegenheit geben wollen, auf dem Podium, dass vielleicht miteinander diskutiert wird. Ich kann da vielleicht auch eine Eingangsfrage stellen. Mir ist aufgefallen, ne, das scheint hier ja alles sehr einhellig zu sein. Queer ist ein politischer Begriff, was eher schon mal was heißt, also als Abgrenzung zu, das ist mehr als schwul-lesbisch. Das hat irgendwas mit Interventionen zu tun und das ist Herrschafts- und Normativitätskritik. Ich finde das relativ, ne, also ich finde, damit macht man sich's relativ einfach. Herrschaftskritik ist nur etwas, was es ja nun auch schon länger gibt. Da wäre ja eher dann herauszuarbeiten, was ist jetzt eigentlich das Spezifische an Queer? Beziehungsweise vielleicht ein bisschen zugespitzt gefragt, ist Queer eine aktuelle Theorie oder ein neues Wort für alte Phänomene? Oder gab es Queer schon lange, bloß das Wort dafür nicht sozusagen? Also es gibt ja durchaus auch Bestrebungen, queerende Praxen im 19. Jahrhundert zu finden. Was ja darauf hinausläuft, sozusagen, ja, die hatten das Wort noch nicht, aber das Phänomen gab es schon. Genau, vielleicht erst mal so weit, mit der kleinen Ergänzung noch, auch das war jetzt hier schon Thema, die starke Akademisierung von Queer, dass viele, also was ich immer wieder auffällig finde, ist, dass viele Queer-Texte im Gegensatz zu vielleicht es ist nicht so richtig ein Gegensatz, aber also in feministischen und antirassistischen Kreisen und so gibt es halt ja viele Texte, die auch auf einem niedrigen Level anfangen erstmal und sagen so, ja hier, wir fühlen uns irgendwie blöd und dagegen wollen wir was machen. Ich weiß auch, dass das eine alte Kritik an Queer ist, aber das heißt ja noch nicht, dass sie falsch ist, dass sie zum Teil sehr voraussetzungsreich ist. Zumindest wenn man da theoretisch vorne mit dabei sein will.
Fang durch an. Ich sammle noch Gedanken.
Ich spring mal rein, ja. Also es waren so viele Fragen, auch so komplexe Fragen, die du jetzt gestellt hast. Also ich fange einfach mal an. Ergänzt mich dann. Natürlich, also das ist, wenn wir hier von Queer-Kritik geredet haben, ne, was du gerade so schön gemacht hast, Nadine, was ich ganz toll fand in deinem Beitrag, und bei dir klang es auch an, Done, natürlich gibt es auch eine große Debatte über die Super-Queers versus das Queer-Prekariat. Ja, also die Abgehängten und die prekär Beschäftigten oder eben gar nicht Beschäftigten oder so. Da gibt es natürlich, das gibt eine Kanonbildung, ne? Und es gibt Zitierkartelle und die funktionieren wunderbar und es ist ein neues Herrschaftssystem sozusagen, ja, was unter diesem Label auch agiert. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal, weil ne, du hast es angesprochen, auch in deinem Vortrag, wo kommt der Queer-Begriff her, wer hat den zuerst für sich irgendwie entdeckt und so, da gibt es eben ja auch viele Geschichten darum und die Genealogie ist umstritten und natürlich sind die, die auf die Konferenzen gehen können und die publizieren können, diejenigen, die behaupten, es wäre so gewesen und die ihre eigene dominante Geschichte auch weitertreiben. Und tatsächlich gibt es halt auch, also es gibt eben diese dominante Geschichte, Queer käme aus der schwulen AIDS-Bewegung, die sich vor allen Dingen im US-amerikanischen Raum stark etabliert hat unter den schwulen Queer-Theoretikern, sage ich jetzt auch wirklich in einer männlichen Form extra. Die wurde zum Teil auch hier übernommen, also von Sabine Haag, also auch eine sehr dominante Geschichte hier weitergetrieben, also die deutsche Queerpäpstin, ja. Dafür wurde sie auch stark angefeindet, immer wieder auf Queerkonferenzen 2004, 2007 und 2010. Und dann gibt es eine andere Geschichte, die sagt, nee, Queer kommt eigentlich von den Women of Color, von Menschen, die in der Subalterne gelebt haben, an den Rändern der Städte und da den Begriff zum ersten Mal für sich als sowas Perverses, Ausgeschlossenes auch benutzt haben, als so ein Kampfbegriff. Und es ist halt total, und dann wieder eine andere Geschichte, eher aus dem Intersex-Kontext und so. Also es gibt einen großen Streit um Definitionsmacht, um Hegemonie und so. Also, es ist aber eben wichtig, viele Geschichten, glaube ich, zu erzählen und aber eben doch abzuwägen. Also wer hatte zu welchem Zeitpunkt die Möglichkeiten, seine oder ihre Geschichte auch zu platzieren. In diesem Zusammenhang vielleicht noch einen Versuch zu beantworten, was du fragtest, gab es queere Strategien nicht schon immer? Ja, natürlich. Also nichts in der Geschichte ist neu. Ja. Wie Tucholsky sagte, immer sind da schon Spuren gewesen und immer war da schon einer. Und es gibt keinen Neuschnee. Also das wurde in jeglicher sozialer Bewegung oder in Politikprotestform im 18., im 19., im 20. Jahrhundert schon versucht zu denken und je nach den herrschenden Verhältnissen natürlich, auch in der feministischen Theorie oder in der feministischen Praxis, auch in den 70er und 80er Jahren, gab es natürlich ganz viel Mehrfachdiskriminierungskritik und interdependente Unterdrückungsanalyse und Heteronormativitätskritik und so. Das gab es alles natürlich schon. Ne? Was vielleicht das Wichtige ist oder was vielleicht was bei Queer jetzt immer so ein bisschen reinspielt, irgendwie, wenn du sagst, Herrschaftskritik ist beliebig und kann man auch viele, viele soziale Bewegung vielleicht auch anwenden. Ja, aber es ist ja diese Frage der Identitätskritik, die Queer jetzt auszeichnet und auch absetzt von anderen modernen sozialen Bewegungen und das Fokussieren eben auf die Ausschlüsse, die durch die Bildung von Identitäten erst entstehen können. Vielleicht so erstmal als erster Aufschlag.
Ja, und ich glaube, ich sage mal noch irgendwie ein paar Sätze zum Voraussetzungsreichtum, weil ich tatsächlich glaube, dass es eben nicht so einfach zu durchdringen ist, dass also bei uns allen dreien so Begriffe vorkommen wie Subjektivierungsweisen und Ähnliches. Und ich möchte jetzt noch mal kurz zu Antje Schrupp, die für sich diesen Begriff des Matrix-Feminismus verwendet und sagt, so wie wir sozialisiert werden, also so wie wir in so eine Bewegung reinkommen, das ist irgendwie auch unser Anknüpfungspunkt für Verständnis sozusagen oder für Ausrichtung der politischen Praxis oder so, weil wir so und so feministisch, queer-feministisch sozialisiert sind sozusagen und dass es ja letztlich auch über Freundinnen geht. Also es ist tatsächlich so, ne? Man nähert sich Themen nicht an, weil sie irgendwie auch so toll, interessant und politisch sind, sondern wenn man so eine Affinität entwickelt über andere Leute, die einen das näher bringen oder so. Und ich würde sagen, der Voraussetzungsreichtum von Queer ist aber auch ein Reichtum. Also ich glaube, dass es für mich nicht funktionieren könnte, überhaupt hier so zu sitzen oder über queer nachzudenken oder mich damit irgendwie auch so zu verheiraten sozusagen, wenn ich nicht vorher irgendwie Foucault gelesen hätte, Derrida gelesen hätte, mich in diesen ganzen Poststrukturalismus und Diskurs und so reingearbeitet hätte, dann wäre es nicht meine Matrix sozusagen, auf der ich jetzt laufe.
Nehme ich einfach das hier nochmal zur Beliebigkeit von Herrschaftskritik. Das ist ein wichtiger Punkt. Da kann man vielleicht entgegensetzen, dass Queer einfach anders theoretisch unterwegs ist, also anders theoretisch auf Herrschaftsstrukturen schaut und die Herrschaftskritik aus einer Diskurs, meistens diskursanalytischen Perspektive erfolgt oder halt auf einer Textebene, also auf der kritischen Analyse von Texten, während die feministische Macht- und Herrschaftsdiskussion auch viel davon beeinflusst ist, auf bestimmte Strukturen zu schauen. Und da würde ich einfach sagen, dass man vielleicht, wenn man Queer als herrschaftskritisch begreift, dann auch nochmal mit so ein bisschen stark macht, wo kommt Queer eigentlich her? Und wie arbeitet queere Theorie? Und dass die Herrschaftskritik da zwar ähnlich sich gegen ähnliche Unterdrückungs- oder die gleichen Unterdrückungsverhältnisse setzt, aber eine andere Strategie verfolgt. Und das wäre jetzt so meine Antwort auf die Herrschaftskritik, machen ja irgendwie alle.
Also es waren ja zwei, ne? Das mit der queeren Landschaft. Das ist eine queere Landschaft für mich. Also weil sie quasi einfach immer aus allen möglichen anwesenden Menschen besteht. So. Also ich würde das nicht sagen, dass nur wer sich geschlechtsuneindeutig gibt, performt oder so und so auftaucht, dann auch queer sein kann. Im Gegenteil, ich entdecke immer mehr und stelle das auch fest, dass eine gewisse Queerness irgendwie in jedem Raum zu finden ist. Die Frage ist halt nur, worauf guckst du? Was interessiert dich daran? Mit wem redest du? Und wie redest du mit den Menschen? Und dann kommen wir zu deinem zweiten Punkt. Oh ja, ich bin manchmal extrem angry und ich kann gerade bei so Sachen wie damals bei der Premiere auch richtig böse rumschreien. Aber ich glaube, dass wenn ich zu sowas komme, um irgendwie mit Leuten und mit anderen irgendwie über das Thema zu reden, finde ich den Ton des respektvollen Umgangs miteinander extrem wichtig und den möchte ich gerne auch führen, bis auf die Momente, wo ich es mit für mich Leuten zu tun habe, die Gegnerinnen sind, weil sie sich politisch disqualifiziert haben oder weil sie extrem beschissene rassistische Sachen gesagt haben oder so. Und ich glaube, da würde ich auf jeden Fall immer der Angry Queer sein, ja.
Eine perfekte queere Landschaft gibt es nicht, weil es keine herrschaftsfreien Räume gibt. So, die sind immer durchzogen von Machtverhältnissen, die nicht aufgelöst werden können, weil wir, wenn wir uns als Menschen in Räume begeben, ja auch uns mit unserer sozialen Positionierung in diese Räume hineinbegeben. Wir selber auf Grenzen stoßen und sei es nur, was jetzt gerade angesprochen wurde, der Ton des respektvollen Umgangs, dominantes Sprechverhalten, ist eins davon. Das ist so ganz subtile Sachen, die sich zeigen, selbst in Räumen, die sich als kritisch definieren oder aufgeschlossen oder relativ inklusiv sind, viel mitbedacht haben, wenn es dann um zum Beispiel, also so, das sind jetzt so meine Erfahrungen, auch aus Gender-Veranstaltungen wie dem Gendercamp, wo ich dieses Jahr war, dass da also, dass Machtmechanismen einfach nicht ausgeschlossen werden können, es sei denn, man installiert von oben etwas drauf. Aber auch das kann wieder ausschließend sein. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist immer, wenn so etwas bemerkt wird oder dass man eben gerade so schaut, was ich vorhin meinte, was wird nicht gesagt? Also zum Beispiel, welche Personen treten jetzt hier gerade in den Hintergrund? Welche sind nicht dabei oder sagen nichts, äußern sich nicht, ziehen sich zurück? Welche treten sehr dominant auf? Auch Leute, die viel kritisches Wissen haben. Ich habe damit manchmal auch Probleme. So. Das sofort zu sofort anzusprechen und zu thematisieren und permanent zu thematisieren und gerne auch andere Sachen hinten runterfallen zu lassen dafür, weil es nicht nur ist, wir diskutieren jetzt mal, wie kuschelig ist dieser Raum, sondern wir beschäftigen uns mit dem, womit wir uns eh im Kopf beschäftigen oder theoretisch beschäftigen, an uns selbst. So. Und an uns selbst können wir das am besten üben und quasi die Theorien, die wir hier so schön vorgetragen haben, auch an uns selbst prüfen. Und das wäre für mich jetzt ein herrschaftskritischer und auch queerer Raum.
Also für mich wäre eine perfekte queere Landschaft, wenn Bedingungen geschaffen sind in einem Raum und einem Ort, dass alle Menschen, die da sind, sich irgendwie frei fühlen zu sprechen und sich nicht bedroht fühlen von Strukturen oder von anderen, die da sind. Das wäre, also wenn wir das hinkriegen würden. Du willst es vielleicht ein bisschen expliziter, vermute ich, aber das würde den Rahmen sprengen. Also wenn ich so viele Bedingungen jetzt aufzähle, die ich dann kreieren würde, möchte, um das irgendwie hinzubekommen, das können wir vielleicht später nochmal privat besprechen. Und ansonsten denke ich, ja klar, es gibt verschiedene Strategien, auch im Sprechverhalten sozusagen Positionen klarzumachen und Dinge einzufordern. Aber das muss man halt im Kontext anmessen. Also wie ihr schon gesagt habt, also in bestimmten Situationen ist es ganz, ganz wichtig, dezidiert, laut, stark, klar, präzise aufzutreten und auch einen Raum und auch die machtvolle Position des Sprechens auszunutzen für bestimmte Dinge oder gegen Diskriminierung oder so. In anderen ist es wichtiger zu gucken, die Klappe zu halten, tatsächlich, oder nach Gemeinsamkeiten zu schauen.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar ging es ja auch um darum, wie man sich seiner eigenen Privilegien bewusst wird, um Entprivilegisierung. Für mich ist das irgendwie eine wichtige Frage, weil das ein Punkt ist, über den ich mir schon öfter Gedanken gemacht habe, aber wo ich nicht weiterkomme, weil ich erstmal sehe, ich habe sozusagen diese Privilegien. Also deswegen einfach würde mich interessieren, wie ihr das seht, was man da machen kann, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne noch ein bisschen dann da anknüpfen und weiter darüber reden, wie man das vielleicht auch in praktischen Sachen umsetzen kann, auch jenseits sozusagen des eigenen, sondern vielleicht auch in Projekten und so weiter. Das würde mich auch sehr interessieren, wenn ihr da vielleicht Erfahrungen habt.
Ja, fange ich mal an, weil tatsächlich in der Arbeit der Queer AG gibt es Kooperationspartnerinnen. Das ist einmal das Zentrum für Disability Studies. Ich hatte ja eingangs, also du hast mich so vorgestellt und ich hatte es eingangs auch gut kurz genannt. Es geht bei mir schon viel auch um eine Verbindung zwischen Queer und Disability Studies zu finden, und Barrierefreiheit wird in dem Kontext halt auch ein bisschen anders verstanden vielleicht als jetzt so einen Raum zu schaffen, in dem keine sexistische Kackscheiße gemacht wird. Ich glaube, das gehört dazu. Aber ich glaube, es geht weiter. Und also wir haben zum Beispiel in der Kooperation mit dem CEDIS viel gelernt, über die eigene Able-Bodiedness zu hinterfragen. Also was es auch heißt, irgendwie in einem sozialen Raum sein zu können, mit einem als normal anzusehenden oder anzuerkennenden Körper oder also es gibt inzwischen einen Begriff, den ich ganz gut finde und hier aufgreifen würde, als Nichtbehinderung, als Nichtbehinderte irgendwie agieren zu können. Und da wäre zum Beispiel so eine Strategie der Entprivilegisierung beziehungsweise auch Bündnis, also weil für mich geht es dann in dem Moment einfach zusammen, wenn ich als weiße deutsche körperlich gesunde irgendwie Kooperationsarbeit mit Menschen mache, die Behinderungen haben, dann ist es so ein bisschen so, dass also nicht konkret, nicht so ganz krass das Prinzip, wie ich es im Anti-Rahmen mache, als Weiße öfter mal die Klappe halten, die Schwarzen sprechen lassen irgendwie. Da würde ich dann eher sagen, das sind so Entprivilegisierungs- und Bündnisstrategien häufig in so einer ich nenne es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Begriffs Aufklärungsarbeit. Und dass so Begriffe wie Barrierefreiheit, was sie für einige bedeuten, irgendwie auch erklärt werden. Also ich mache es nochmal an unserer Vorlesungsreihe. Wir haben ja da Veranstaltungen, die entweder mit DGS gedolmetscht werden oder geschriftmittelt werden. Und wir wollen das halt immer, wir machen das halt immer gerne mit so einer Einführung und weisen dann darauf hin, dass Barrierefreiheit eben nicht nur darin besteht, ob man jetzt mit einem Rollstuhl in den Raum rein kann. Und der nächste Punkt, neben Medien, die Sprache übersetzen können oder Ähnliches, wäre vielleicht gerade für uns als Akademikerin, sich an der leichten Sprache noch mal stärker zu probieren und mehr daran zu arbeiten, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Beispiel so eine Veranstaltung besuchen könnten und irgendwie was für sich mitnehmen können. Und das bedeutet für uns aber von unseren gewohnten und sehr privilegierten Arten und Weisen, Räume zu benutzen, zu besprechen, zu bespielen, sage ich jetzt mal, auch wegzukommen und so einen Schritt zurückzutreten und zu denken so, jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich in diesem Raum gerade auf wen wirke und wem nehme ich jetzt hier gerade die Sprechposition weg und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es ein wichtiger Punkt ist, auch das kontextuell zu setzen. Also dass auch Bündnisstrategien und Entprivilegisierungen sich an dem Kontext entwickeln müssen, der gerade ansteht.
Es ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich bin mittlerweile davon abgekommen, immer wenn ich auf Veranstaltungen gehe oder wenn ich mich in relativ diversen Räumen aufhalte oder wenn Gespräche führt mit Freundinnen und man redet über politischen Kram, immer zu benennen, ja, ich spreche jetzt hier aus meiner weißen westlichen Mittelklasse, able-body, lesbischen Position. Weil ich gemerkt habe, dass das auch von anderen Leuten benutzt wird, so als Aneignungsstrategie. Wenn ich das jetzt alles aufzähle, wenn ich meine Privilegien aufzähle, dann habe ich das erstmal klar gemacht und jetzt kann ich mich weiter so benehmen wie vorher. So. Man merkt es also im antirassistischen Bereich, merkt man es auch, dass man sich in der Position fühlt, sich als Weiße auch zu markieren. Und ich finde das auch nach wie vor wichtig, weil Weißsein ja unmarkiert ist meistens. Aber dass das dann gesagt wird, so, ich habe jetzt mein Weißsein benannt, ich habe mich meiner Verantwortung entledigt, als weiße Person. Und dann aber nicht weiter darauf geachtet wird, wie das Sprechverhalten ist oder dass man eben sagt, ohne vielleicht auf antirassistische Gruppen zuzugehen oder, wie du gerade gesagt hast, Bündnisse zu schaffen, vielleicht auch durch die eigene privilegierte Position andere marginalisierte Positionen zu stärken und diese durch meine Position sprechen zu lassen oder die Möglichkeit zu geben, dass das dann wieder wegfällt, so dass ich mich dann quasi als weiße Frau, die sich mit Antirassismus und Weißsein beschäftigt, dann wieder auf so ein Podium setze und dann widersprechen kann, während zum Beispiel keine schwarze Person darüber spricht. So. Dass man das vielleicht immer nochmal irgendwie kritisch beleuchtet und dass die Privilegien eher oder die kritische Hinterfragung der eigenen Privilegien eher erfolgen sollte durch das eigene Handeln, statt immer wieder darüber zu sprechen. So. Weil wenn wir das thematisieren und das öffentlich machen und offensichtlich machen, ist das erstmal gut, aber daraus muss ja gar nichts folgen. So. Und ich kann sagen, ich bin weiß und trotzdem im nächsten Satz behaupten, worüber regt ihr euch denn auf? In den USA gibt es einen schwarzen Präsidenten. Also daraus muss leider immer nichts folgen. Und Privilegien sind auch immer kontextabhängig. Also ich kann in dem einen Kontext privilegiert sein, in dem anderen nicht. Deswegen finde ich den Privilegienbegriff auch relativ starr und nicht so gut. Weil wenn wir uns jetzt hier den Raum angucken, sind die Privilegien von den Leuten vielleicht ganz anders als in anderen Räumen. Und deswegen muss ich das nicht immer benennen, was ich alles bin, sondern kann eben, wie du schon meinte, mir bestimmte Räume, die ich betrete, anschauen, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, wie kann ich auf andere wirken jetzt vielleicht so, wann halte ich wirklich mal den Mund, nicht nur als weiße Person, sondern vielleicht auch als Frau, Mann, wie auch immer, und lasse andere sprechen und versuche auch wirklich, weil man sich ja, wenn man Privilegien hat, in bestimmten Situationen diese auch nicht entledigen kann, auch wenn man sie benennt, auch wenn man damit kritisch umgeht. Das, was ich ganz wichtig finde, dass daraus nicht so ein Ohnmachtsgefühl entsteht und so ein Schuldgefühl, so, ah, ich bin jetzt, was soll ich jetzt irgendwie tun, weil ich kann doch nicht aus meiner Haut sozusagen, ich kann doch nicht meine soziale Position jetzt ändern und jetzt mache ich lieber gar nichts. So, sondern dass man das wirklich ja, aktiv mitdenkt. Also ich fahre immer so eine Strategie des ja, der permanenten Hinterfragung und Kritik. Und mir passiert es auch in öffentlichen Räumen, dass ich Menschen rassifizierten bestimmte Eigenschaften zuschreibe, jetzt in dem Moment. Nur weil ich mich kritisch damit auseinandersetze, heißt es nicht, dass ich das nicht auch immer noch mache. So. Aber eben durch diese permanente Hinterfragung gucke ich dann kurz und denke mir so, okay, bist du gerade wieder in bestimmte Muster reingefallen, aber ich kann das halt, kann damit arbeiten. So. Aber es wird nie aufhören. Aber ich kann kritisch damit mich auseinandersetzen.
Also da finde ich das Thema Critical Whiteness total interessant. Also um jetzt nochmal ganz kurz an dich anzuknüpfen. Das war zum Beispiel in meiner Antira-Bündnisarbeit ein bisschen so, dass wir, also wir in der Gruppe, die weiß waren, wollten gerne irgendwie auf so Rassismen eingehen und das irgendwie also so offenlegen, mehr oder weniger. Und die bei uns in der Gruppe beteiligten Schwarzen haben gesagt, nö, also wir würden eigentlich lieber über so weißes Herrschaftsverhalten und so was machen, also so Veranstaltungen, Abend, Kurzfilmabend und so. Und da war es zum Beispiel, also der erste Punkt der Entprivilegierung zu sagen, ja klar, ihr habt den Punkt irgendwie, das ist eigentlich auch viel cooler, also lasst uns mal tiefer in Critical Whiteness reingehen. Und da sind wirklich auch spannende Sachen zu finden für die, die es jetzt stärker interessiert. Zum Beispiel Eske Wollrath wäre da zu nennen als eine weiße Autorin, die in der Critical Whiteness arbeitet. Oder dieses eher schon fast klassische Buch von Maureen Maija Eggers und Eske Wollrath, Mythen, Masken und Subjekte. Und also dieses Thema Privilegien haben und mit ihnen umgehen, das macht zum Beispiel Eske Wollrath sehr gut, irgendwie das so darzulegen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzulesen, weil das ist echt toll.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich fand es super spannend, alle drei Beiträge. Ich wollte noch einen Begriff einbringen, den ich persönlich irgendwie sehr hilfreich finde, um queer irgendwie näher zu kommen, nämlich queer als Gegenbegriff zu straight zu verstehen. Das kam jetzt noch nicht vor. Und dazu wollte ich euch einfach mal befragen. Also straight würde ich jetzt mal verstehen als irgendwie ungebrochen. Und im Zusammenhang damit auch nochmal die Frage nach Normativität, weil, also wenn man dieses Gegensatzpaar nimmt, dann ist es ja sehr schnell bei der Hand zu sagen, irgendwie queer ist cool und straight ist doof, und dann geht damit aber eben einher eine Abwertung von straighten Homosexuellen oder straighten Heterosexuellen oder straight sonst irgendwie Leuten. Und deswegen wollte ich danach nochmal fragen, zum einen irgendwie, sagt euch dieser Begriff was, könnt ihr mit diesem Gegensatzpaar arbeiten, zum anderen, wie ist das jetzt nochmal genau mit der Normativität, weil so ganz ohne Normativität kommt man dann doch nicht aus, man kann die auf eine abstrakte Ebene verlagern, oder wie geht ihr damit genauer um?
Glaube ich, als erstes mal sagen, dass ich mich da an Nadine anschließen würde und sagen würde, ich finde diesen Ausschluss von Menschen, die nicht heteronormativ sind, sondern vielleicht heterosexuell leben, aus queeren Räumen total beschissen. Und ich finde, dass, also wenn wir so eher identitätsauflösend oder vervielfältigend denken wollen, finde ich das, glaube ich, auch schwierig, da wieder so bipolare Kategorien anzulegen. Und also ich kenne einfach auch viele Menschen, die von sich selbst sagen würden, ich bin heterosexuell, aber die haben dann, die erzählen Geschichten, die sind so kinky oder queer, dass ich denke irgendwie, das, Es ist wirklich eine Bezeichnungssache. Also ich hänge jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wer kann sich wie bezeichnen und warum? Wer hat vielleicht auch die entsprechenden theoretischen Hintergründe, Mittel und Wege, um sich irgendwie wo, wie positionieren zu können? Und ich glaube, ich habe diese Frage nicht, queer oder straight. Ich habe ganz andere Fragen. Ich habe zum Beispiel so Fragen wie, wenn ich heterosexuellen Menschen begegne und die sich dann also sehr auch so gebärden, würde ich sagen, und diese Norm damit wieder performieren, dann hätte ich damit ein Problem. Nicht mit dem Mensch und nicht mit denen, die da sitzen, sondern was sie da gerade performen. Und andererseits habe ich ein Problem in der Queerszene, die sich so äußert, dass Frau nur noch mit einem möglichst männlichen Gender auftritt. Also ich glaube, ich finde nicht wichtig, wer sich wie bezeichnet oder wo einordnet. Ich glaube, es gibt ein Kontinuum vielleicht von straight to queer. Und ich würde es erstens unabhängig machen von der eigenen sexuellen Praxis, weil die ist nicht automatisch normativ, weil sie heterosexuell läuft. Und umgekehrt finde ich nicht jede Frau, die mit Frauen ins Bett geht oder so, automatisch politisch und queer, nur weil sie das tut. Ich weiß nicht, das beantwortet deine Frage wahrscheinlich nicht. Ich finde, ich bin hier irgendwie geschickt ausgewichen. Aber es zeigt halt so ein bisschen, nichts ist mit sich selbst identisch, auch ich nicht.
Ja, und man kann die Begriffe auch anders füllen, wie du ja gerade schon im Beispiel gesagt hast, ne? Also der straighte Homosexuelle und so, und da beißt sich's dann irgendwie. Und also das ist ja auch mit dem Queer-Begriff passiert, ne? Dass er ja auch immer verschiedenartig gefüllt worden ist. Und so könnte man ja so einen Begriff wie straight natürlich auch umdeuten und umfüllen und so, obwohl man natürlich zuerst sagt, naja, das ist sowas ganz ganz Kohärentes und das ist nicht brüchig und das ist was Böses und das ist ein binärer Gegensatz zu queer. Und ich glaube, da hat Do eher sozusagen einen guten Ansatz gewählt, jetzt sozusagen tatsächlich auf den Kontext zu gucken, wo wird es verwendet, wird es ironisch verwendet, wird es angeeignet, ja? Passiert da irgendwas, so wie mit anderen Kampfbegriffen wie irgendwie Krüppelin oder Kanacke oder so, die ja auch von sozialen Bewegungen angeeignet worden sind für Gruppierungen wie Kanack-Attack oder so. Oder, ne? Wie kann man sozusagen mit Sprache, mit diesen Begriffen umgehen, ohne die gleich immer wieder so gegeneinander auszuspielen, wie du ja auch kritisch schon angemerkt hast. Ja.
Nochmal zu den Ausschlüssen, die queer und queere Räume produzieren gegenüber so straighten oder heterosexuellen oder eindeutigen Personen. Wenn man sich wirklich auch kritisch mit sich selbst auseinandersetzt und man zum Beispiel in einem queeren Raum abgelehnt wird, weil es bestimmte Türpolitiken gibt oder wie auch immer, kann man erstmal sagen, finde ich scheiße, ich komme jetzt hier nicht rein, was soll das? Ich denke, ihr seid queer, ich muss hier überall reinkommen. Das ist nicht so glücklich, weil als, sage ich mal, Person, die es gelernt hat oder die permanent ihr ganzes Leben lang gezwungen wurde, ihr sexuelles Begehren auch in ihrem Gender auszudrücken, die kann überall hingehen, in jeden Raum, ohne aus diesen Gründen ausgeschlossen zu werden. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann jetzt hier vielleicht mal nicht reingehen, aber ich kann in jeden anderen Raum gehen, andere Menschen können das nicht. So, und das kann ich ja erstmal akzeptieren. Wenn ich aber, deswegen habe ich das vorhin auch so ein bisschen kritisiert, was Doa auch meinte, alle, die nicht queer aussehen, kommen nicht in solche Räume oder dann finden Ausschlüsse statt. Wenn man dann aber merkt, dass dieser Raum, der erstmal ein geschützter Raum sein soll, ein Safe Space, diese Räume sind unglaublich wichtig, aber wenn innerhalb dieser Räume sich nicht kritisch mit sich selbst auseinandergesetzt wird, das ist das, was wir quasi anmerken, was passieren muss. Safe Space, teilweise Safe Space und offene Räume sollte es überall geben, für alle, die das wichtig finden, für alle, die das brauchen, und da kann man gerne auch bestimmte Leute nicht reinlassen oder wieder hinaus befördern, und niemand sollte sich dann hinstellen und sagen, ich werde diskriminiert, so, weil dominante Gruppen werden nicht diskriminiert, zumindest nicht in diesem speziellen Kontext dann. Aber man kann auch muss sich dann auch gleichzeitig kritisch mit sich selbst auseinandersetzen. Also ich kann das irgendwie akzeptieren, wenn ich jetzt, ich finde den Begriff straight eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt als straighte Lesbe, die ich bin, vielleicht nicht in Transräume hineinkomme, kann ich erstmal sagen, okay, und dann gehe ich halt woanders hin und finde es nicht schlimm, weil ich akzeptiere, dass bestimmte Menschen Schutzbedürfnisse haben. Und ich denke mir dann auch, wenn ich vorhin so ein bisschen polemisch über Kühlräume geredet habe, nicht auch, warum wird der Maßstab da so hochgelegt, dass die sich kritisch mit sich selbst auseinandersetzen müssen und in anderen Räumen, in offenen Räumen wird dieser Maßstab nicht angelegt. Also von kritischen Gruppen wird immer erwartet, dass sie besonders kritisch sind, auch mit sich selbst. Also mag jetzt vielleicht so aussehen, als ob ich mich hier permanent widerspreche oder mir widerspreche, aber ich will eigentlich nur aufzeigen, wie schwierig das ist, mit solchen Positionierungen umzugehen und auch mit so normativen Setzungen wie Safe Spaces umzugehen, produktiv umzugehen, dass es da immer Widersprüche und Brüche gibt, dass man kein richtig und kein falsch gibt. So.
Von den gesellschaftlichen Verhältnissen im Großen, jetzt nochmal eine Frage zu den politischen Praxen im Kleinen. Ich meine, ihr seid bereit, Machtpositionen einzunehmen, ihr sitzt auf dem Podium, ihr seid bereit, die Redezeit im Eingangsreferat gnadenlos zu überziehen. Insofern ist das ja nicht die Frage, dass ihr nicht auch nach Machtpositionen einnehmen wollt. Aber ich habe jetzt eine Frage zu eurer politischen Praxis im Kleinen. Es wurde das Wort Prekariat erwähnt und da zu einer Aufhebung von Herrschaftsverhältnissen gehört für mich auch immer, dass Menschen irgendeine Form von finanzieller Sicherheit oder auch Verlässlichkeit haben. Und darum eine Frage, gibt es in eurem Bekanntenkreis oder habt ihr irgendwelche Beziehungen, in denen es irgendwelche rechtssicheren Vertragswerke oder irgendetwas gibt, um sich gegenseitig abzusichern und da finanziell auch zu unterstützen? Also ganz klassisch wird ja immer erwähnt, ja gut, die Ehe sei toll, weil da gibt es in irgendeiner Form eine Möglichkeit, einen Ehevertrag zu schließen. Gibt es solch einen Vertragswert auch mit dem Anspruch, queer zu sein? Habt ihr davon was gehört? Habt ihr das selber?
Sprichst du von Sorgearbeit, Absicherung gegenseitig von Menschen zueinander oder...
Ja, du hast ja zum Beispiel erzählt, du bist weiß, hast gewisse Privilegien. Hast du Leute, mit denen du dich zusammenschließt und sagst, die haben diese Privilegien nicht, aber ich möchte sie stützen und mache ein Vertragswerk in irgendeiner Art, was rechtssicher ist und diesen Leuten auch garantiert Anspruch hat, auf finanzielle Dinge oder Ähnliches zu haben?
Ja, schwierig. Also ich glaube, dass ich mit einigen anderen irgendwie eher dafür plädieren würde, dass mein Begriff auch beinhalten müsste und muss, dass diese Refamilisierung von sozialer Absicherung und von Sorgearbeit eigentlich skandalisiert und politisiert werden muss und nicht umgekehrt, wir uns dann quasi diesen neuen neoliberalen Anrufungen von privatisierter Sorgearbeit und Feminisierung von Sorgearbeit auch noch unterwerfen, indem wir das quasi genauso mitspielen. Aber dennoch gibt es tatsächlich für mich Menschen, die ich unterstütze. Also ich mache es jetzt nochmal praktischer an einem Beispiel. Ich habe einen Freund, der einfach sehr, 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 sehr wenig Kohle hat. Und wenn wir dann nach unserer Vorlesungsreihe in die Kneipe gehen und ich sehe, er trinkt nur ein Bier, dann komme ich von mir aus und sage, komm, ich zahle dir die nächsten zwei. Aber Verträge, die du jetzt ansprichst, die ich dann darüber schließe, wem ich wie viel Unterstützung in welcher Situation zukommen lasse, führe ich nicht. Sondern da bin ich genau wie vorher anders jetzt so ein bisschen kontextuell. Also es hängt tatsächlich davon ab, was ich vor mir sehe und was ich glaube, gerade in dem Moment für den Menschen tun zu können.
Ich habe in Berlin ein lesbisch-feministisch-queeres Netzwerk, in dem wir ein Konto etabliert haben, wo wir Geld einzahlen, wenn wir es zu viel haben und nicht darauf achten, wer es abhebt, wenn die Person es gerade braucht. So, also das ist ein solidarisches Netzwerk, was wir schon seit 10 Jahren etabliert haben und viele Leute durch Mundpropaganda auch zugreifen können. Und Ansonsten wollte ich noch mal was sagen zu den Machtpositionen und den Institutionalisierungsprozessen, weil es jetzt vielleicht klang so, als ob wir das jetzt alle total ablehnen würden. Du hast ja auch noch mal festgehalten, wir sind in Machtpositionen, weil wir hier sprechen. Natürlich, das wissen wir auch. Wir sind so gesetzt sozusagen, wir sind hier positioniert. Wir nehmen das auch an, indem wir hier sitzen bleiben und unsere Redezeit überziehen. Nein, das war jetzt sozusagen ein bisschen spaßhaft. Aber jeder Mensch ist immer auch in Machtpositionen, ne? Wie Nadine vorhin gesagt hat. Also das wechselt sich ja auch mit der privilegierten Position. Und auch alle, die hier in dem Raum sitzen, haben auch immer Machtpositionen und sind manchmal privilegiert und manchmal sind sie aber auch unterprivilegiert. Und ich bin nicht dagegen, in die Institution zu gehen und da zu wirken, wenn es eine Chance gibt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn es eine Chance gibt, eine reale Chance, dass wir uns dabei sozusagen nicht verkaufen, dass wir uns nicht korrupt machen, dass wir uns nicht von der Macht vereinnahmen lassen, also das sozusagen das Spiel spielen, ohne zum Spielball zu werden. Wenn das irgendwie funktionieren kann, und sei es nur punktuell, um dann vielleicht nach einem halben Jahr wieder rauszugehen, dann bin ich bereit, es zu tun. Aber wenn ich vorher weiß, dass das bedeutet, dass eine Idee stirbt oder ein Aktivismus stirbt oder ein Teil meiner Werte, dann werde ich das eher verweigern.
Ich habe solche Verträge auch nicht. Ich unterstütze momentan niemanden finanziell, sondern eher Arbeit ideell. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, ich bin hauptsächlich in so autonomen feministischen Kreisen aktiv, die sehr wenig bis eigentlich gar kein Geld haben, mache sehr viel Aktivismus auch online, so Projekte, wo wir Geld sammeln und das spenden wollen an Frauenhäuser und das alles in unserer Freizeit machen und den Aktivismus, den wir betreiben, in unserer Freizeit machen. Dass ich jetzt hier sitzen darf, hat mich 2 Jahre unentgeltliche Arbeit gekostet. So. Und von daher finde ich das immer schwierig, dann zu fragen, inwiefern unterstützt ihr andere? So, wenn quasi ich jetzt nicht in institutionalisierten Kontexten unterwegs bin, so, oder jetzt nicht, nicht darauf hoffen kann, vom Senat Geld zu bekommen für bestimmte Projekte, sondern irgendwie selber sehen muss, dass das, was ich erreichen will, irgendwie so mit so wenig wie möglich auskommt und dass man da eher so auf informelle Netzwerke zurückgreift. Wer kennt wen, in welchen linksradikalen Kontexten kann da irgendwie was machen oder Soli-Basis und so weiter. Also es ist mehr Selbstausbeutung, als dass man jetzt wirklich so leben kann, ich davon nicht so. Aber es ist jetzt, weiß ich nicht, ich find's okay so, aber ich finde dann den Anspruch zu stellen, inwiefern unterstützt ihr andere, muss man immer gucken, an wen man den richtet. Und ja.
Okay, dann würde ich diese Veranstaltung erstmal beenden. Haben jetzt viel gehört, also wir sind jetzt leider gar nicht mehr dazu gekommen, diese 3 Aspekte miteinander zu diskutieren, was eigentlich auch einer der Anliegen war. Aber das andere Anliegen haben wir durchaus erreicht, nämlich jetzt also so mal eine Breite aufzumachen, irgendwie viele Ansätze beziehungsweise viele Praxis, eben dann auch viel, was vielleicht fehlt oder woran noch weiter diskutiert werden kann. Aber dieses Podiumsdiskussion sollte jetzt auch ein bisschen dienen dafür, zur Vorbereitung für die Workshops heute Nachmittag. Vielleicht ergibt sich da auch die Möglichkeit, auch Sachen zu übertragen auf die anderen Themengebiete, die da angesprochen werden. Und dann vielen Dank nochmal fürs Kommen an alle und so. Und ich glaube, es gibt gleich Mittagessen. Es riecht auf jeden Fall schon so, oder?